Adraba, der Podcast des Seminars für Judaistik, jüdische Studien der Uni Halle.
Adraba, das bedeutet andererseits ganz im Gegenteil. Hier wollen wir euch Perspektiven zur jüdischen Kulturgeschichte und aktuelle Debatten näher bringen. Unsere Gäste dazu kommen aus der Wissenschaft, der Kultur oder dem Aktivismus. Wir sind Julius und Theresa und studieren beide an der Judaistik in Halle.
Unsere heutigen Gäste kommen von der Initiative Jüdisches Leben in Halle, einem Projekt der Freiwilligenagentur. Sie haben bisher 2 Actionbound-Touren durch Halle konzipiert. Das sind so eine Art interaktive Stadttouren, die man mit dem Smartphone selbstständig ablaufen kann und dabei an unterschiedlichen Stationen Details zur jüdischen Geschichte in Halle erfährt. Darüber hinaus sind sie mit einem vielfältigen Veranstaltungsprogramm in Halle aktiv. Und deshalb haben wir uns gedacht, sind sie die perfekten Gäste für unsere erste Folge.
Ich bin Franzi, ich bin schon seit Anfang des Projekts dabei, habe damals noch studiert und ja, bin mittlerweile also Angestellte, aber genau, bin eben seit Anfang des Projekts dabei und kümmere mich hauptsächlich um unsere Social-Media-Präsenz, also auf Instagram, gehe aber auch in die Recherchearbeit, wenn zum Beispiel eine neue Tour ansteht. Und bei Veranstaltungen bin ich auch immer sehr gerne dabei und versuche, ja, in der Organisation zu unterstützen.
Mein Name ist Shanaya. Ich studiere gerade Geschichte hier in Halle. Ich bin auch schon seit Anfang des Projekts dabei. Das müsste so April, Mai 2021 gewesen sein. Und im Projekt übernehme ich ganz viel Organisation, Strukturierung und Planung, würde ich sagen. Und ich habe natürlich auch mitrecherchiert bei den Actionbound-Touren. Und ich kümmere mich sehr viel um das Netzwerken.
Ich bin Laurenz, studiere auch in Halle Geschichte und bin ja seit 2021 im Projekt und nur nicht allzu viel länger auch neu in Halle. Ja, bin im Projekt auch eben an den Recherchen, an den Wegen ins Archiv beteiligt und bei Begegnungen, also den Rundgängen.
Ja, und wie seid ihr persönlich, also eure ganz eigene Geschichte, wie ihr zu diesem Projekt gekommen seid? Wie sieht's da aus?
Am Anfang des Jahres 2021 gab es eine Ausschreibung der Freiwilligenagentur. Darauf haben wir uns alle gemeldet, eben aus unterschiedlichen Gründen. Bei mir war das damals, dass ich mehr über die Geschichte, über die jüdische Geschichte der Stadt erfahren wollte, weil ich mich schon sehr lang dafür interessiere, aber eben noch nie in Halle geschaut hatte. Also ich habe mich immer mit Deutschland oder mit Polen befasst, aber nie mit dem Ort, an dem ich lebe, also mit Halle.
Genau, und bei mir war es so, dass ich über ein Praktikum in das Projekt gekommen bin, habe also quasi thematisch gar nicht so viel gewusst, sage ich mal. Und habe dann im Laufe des Projekts eben viel dazugelernt und ja, mich damit auseinandergesetzt und bin dann aus Interesse einfach dabei geblieben.
Damals war es gerade noch sehr präsent, die Erinnerung an den Anschlag auf die Synagoge. Bei mir ist das so, dass ich da noch relativ neu in Halle war und mich dann jetzt auch immer noch sehr dafür interessiere, welche Stadt- und Einwohnergeschichten sich so verbergen, wenn man dann so ein bisschen anfängt, dann zu suchen und die Geschichten jüdischer Bürgerinnen und Bürger in Halle so zu entdecken. Also hat mich da so an der Ausschreibung interessiert und dann auch so beim Nachforschen immer weiter.
Für die Konzeption eurer Actionbound-Touren, wie seid ihr da bei der Recherche vorgegangen? Habt ihr Hilfe erfahren durch zum Beispiel Bürgerinitiativen, durch eventuell sogar Nachkommen der betreffenden Familien? Wie kann man sich das vorstellen?
Genau, also die größte Hilfe haben wir eigentlich durch den Zeitgeschichten e.V. erfahren. Ja, ein Verein, der sich in Halle mit DDR-Geschichte, aber auch Nationalsozialismus beschäftigt. Konkret die beiden Frauen, die das mit uns gemacht haben, haben uns eben vor allem auf fachlicher Ebene sehr weitergeholfen, haben uns auch so Einführungstouren gegeben, wo wir einfach mal wirklich durch die Stadt gegangen sind und schon mal geschaut haben, was schon bekannt ist vielleicht. Genau, damit wir auch ein bisschen so einen Einblick kriegen konnten, ja, was quasi für Stationen existieren könnten und wo wir auch persönlich Lust hätten, uns einfach mehr mit zu beschäftigen.
Am Anfang war es am wichtigsten, ein Konzept zu entwickeln, wie diese Tour überhaupt aussehen soll. Dazu haben wir eben alle für uns selber recherchiert und dann unterschiedliche Stationen vorgeschlagen und die dann unter uns aufgeteilt. Und dann sind wir in die Recherche, weitere Recherche gegangen und haben dann überlegt, wie kann man daraus eine Tour zusammenbasteln. Franz hat es eben schon gesagt, der Zeitgeschichten e.V. unterstützt uns ganz tatkräftig und der Zeitgeschichten e.V. hat tatsächlich auch teilweise noch Kontakt zu Nachkommen. Wir selber hatten aber eigentlich keinen direkten Kontakt.
Und wie kann man sich den Rechercheprozess vorstellen? Also habt ihr euch da schon vorher Schwerpunkte gelegt? Seid ihr da vielleicht auch auf Überraschungen bei der Recherche gestoßen? Oder was für Materialien habt ihr dann im Endeffekt auch für die Tour verwendet?
Ich glaube, so der klassische Weg, den wir gegangen sind, um an interessante Geschichten zu gelangen, sind so die Wege, die schon mal jemand gegangen ist. Also ein großer Baustein bei der Suche sind historisch gesehen die Stolpersteinbiografien, die für einen Großteil der verfolgten jüdischen Bürgerinnen von Halle während des Nationalsozialismus existieren. Andere Quellen sind eben die Überlieferung der Gemeinde selber, die dann beispielsweise der Zeitgeschichten e.V. sich auch vornimmt, um dann diese Geschichten weiter aufzuarbeiten. Und natürlich auch Orte wie die Universität hat ein Interesse daran, etwas über ihre jüdischen Studierenden, ehemalige Professoren herauszufinden. Andere Forschende und Künstlerinnen haben da eigentlich schon relativ viele Quellen geliefert, an denen man dann einsteigen kann.
Jetzt habt ihr ja zwei Touren gemacht. Also die erste Tour hieß noch Jüdisches Leben in Halle. In der ersten Station erfährt man auch etwas über die Anfänge jüdischen Lebens in Halle, das in einer jüdischen Siedlung in der Nähe des heutigen Jägerplatzes quasi seinen Ursprung hatte und wo auch mal ein jüdischer Friedhof war. Und dann geht man weiter zu einer Stelle an der Laurentiusgemeinde im Innenhof, wo man dann den Grabstein findet. Was habt ihr bei eurer Recherche über das christlich-jüdische Zusammenleben in der Stadt erfahren?
Ja, das war so ein bisschen der Weg zwischen, wie man entlang der Tour läuft, war das eigentlich ein riesiger Zeitsprung, weil man bei der heutigen Gemeindesynagoge startet, in der Humboldtstraße, und von dort aus dann einen sehr langen Weg unternehmen muss und der auch eben so ein bisschen ein Weg durch die Geschichte ist. Und dann kommt man sozusagen bei den Anfängen heraus in einer Geschichte, wo Halle im Hochmittelalter eine sehr große jüdische Gemeinde, die eben dort an diesem Ort zu finden war. Was natürlich mit diesem überlieferten Grabstein ein Zeichen ist, dass es durchaus hier eben eine etablierte jüdische Gemeinde gab, die eben hier auch ihre Gemeindemitglieder und Toten dann beerdigt hat. Dass dieser Stein aber heute noch existiert, ist eben auch damit zu erklären, dass die meisten Zeugnisse abgeräumt wurden durch die Vertreibung und Pogrome an der jüdischen Einwohnerschaft, die im 15. Jahrhundert, glaube ich, komplett vertrieben wurde und den Friedhöfen und Häusern dann eben diese dann komplett verschwunden sind und eben als Baumaterial in neuen Häusern Verwendung gefunden haben. Und insofern ist es ein Stolpern der Geschichte, dass dieser Grabstein überlebt hat und ist eher ein Glücksumstand. Ja.
Und das Besondere an diesen beiden Stationen, die du eben genannt hast, ist eben, dass die meisten oder ich würde sogar sagen fast alle HallenserInnen die gar nicht kennen und gar nicht wissen, dass dort eben die Anfänge der jüdischen Gemeinde in Halle liegen.
Eine weitere Geschichte, die von dem Auf und Ab der jüdischen Gemeinde in Halle erzählt, ist die Geschichte der Uni in Halle, der ehemaligen Friedrich-Universität, die 1694 gegründet wurde. Und damit, so lernt man es zumindest in der Tour, auch wieder einen Neuanfang jüdischen Lebens in Halle stattfindet. Wie hängen denn diese beiden Geschichten miteinander zusammen?
Die Geschichte der Stadt Halle und ihrer Universität ist eigentlich ohne den Neuanfang einer jüdischen Gemeinde in Halle nicht so zu denken, weil der Landesherr, der Brandenburgische, hatte ein Interesse an einem wirtschaftlichen Fortschritt der Stadt und hat dazu sozusagen eine Universität gegründet, um hier Wissenschaft und Wirtschaft anzusiedeln. Und eine Universität erfordert eben sehr viele Zusammenspiele mit einer Stadt und auch deren Einwohnern und eben auch Leute, die dann Infrastruktur mitbringen. Und dazu haben auch mehrere jüdische Familien gehört, die dann eben im Umfeld der Universität teilweise die ersten großen Bibliotheken nach Halle gebracht haben. Und die Universität war auch insofern damals ein Ort mit Zukunft, dass hier auch jüdische Studierende erstmals einen Zugang zum Studium der Medizin beispielsweise gefunden haben, was außerhalb von speziellen und autochthonen jüdischen Medizinschulen damals noch eine Seltenheit war.
Da habt ihr ja auch ganz passend zwei Briefe mit dabei von Medizinstudierenden in Halle, beziehungsweise von einem Vater von einem Medizinstudierenden, Abraham Delemus, der an den König einen Brief schreibt, so wenn ich mich richtig erinnere. Also er ist ein sephardischer Jude aus Hamburg, der sich beim König darüber beschwert, dass sein Sohn wohl das ganze Geld, was er ihm eigentlich zum Studium schickt, hier verprassen würde und stattdessen mit einer jungen Frau durchbrennt.
Brief von Abraham Delemus. Allerdurchlauchtigster, großmächtigster König, allergnädigster Herr. Eure königliche Majestät geruhen allergnädigst hierdurch zu vernehmen, dass ich, endes unterschriebener Abraham Delemus, portugiesischer Jude und Mäkler, in Hamburg wohnhaft, meinen Sohn Benjamin Delemus, 16 Jahre alt, auf die weltberühmte Hallische Universität vor 4 Jahren geschicket, die Medizin zu studieren. Dass ich durch den 4-jährigen Unterhalt mein Vermögen erschöpfe, denn der Zuversicht, der kostbare Sohn, sollte seinem Vater und Mutter in ihrem Alter zur Freude und Hilfe dienen. Dass ich noch im Dezember des vorigen Jahres auf meines Sohns Verlangen die zum Doktorat erforderliche Gelder übermachet, dass mein Sohn zu Halle, ankommend bei Samuel Simon Charleville, einem hochdeutschen Juden und Mediziner E. Kandidato, ins Haus und in die Kost sich begeben, das von Anbeginn des Charlevilles Schwester, etliche 30 Jahre alt, diesen jungen Menschen geliebkoset, bis er endlich ohne meinem Wissen und Willen entweder beim Ausgang des alten oder auch beim Eintritt in dieses neue Jahr sich mit derselben trauen lassen dargestalt, dass nunmehro aus allen Umständen erscheinet, es habe mein Sohn das schöne Geld nicht auf das Studium verwandt, sondern mit dem listigen Weibsstücke herdurchgebracht. Wann aber, allergnädigster König und Herr? Erstens, erweislich mein Sohn im Jahre 1715 nach unseren jüdischen Ostern geboren, zweitens vermöge hamburgerische Rechte, die Zurücklegung des 22. Jahres zur Volljährigkeit gehöret. Drittens, mein Sohn unter meiner väterlichen Gewalt steht, davon ihn auch das Doktorat, wenn er die zuletzt übermachten Gelder dazu gebraucht hätte, nicht befreit. Viertens, er sich selber nicht geschweige eine Familie ernähren kann endlich. Und fünftens, kündlich die Heiraten der portugiesischen Juden mit den hochdeutschen Juden so ungewöhnlich und unerträglich seien als die zwischen Christen und Juden. Als gelanget an eure königliche Majestät meine alleruntertänigste flehentliche Bitte, diese Ehe als null und nichtig allergnädigst zu kassieren. In zuversichtlicher Erhörung meiner wehmütigsten Bitte, ich in tiefster Untertänigkeit mich nenne, allerdurchlauchtigster, großmächtigster König, allergnädigster Herr, eure königliche Majestät, alleruntertänigster Knecht, Abraham Delemus.
Es ist eine sehr schöne Geschichte des Ankommens gegen, naja, vor allem so Vorbehalte von Familien, die aber auch widerspiegeln, wie dann so eine Zeitsicht darauf war. Also sowohl die herrschende Obrigkeit hatte etwas dagegen, dass Hamburger Juden oder sephardische Juden, die in Hamburg gelebt haben, sich hier in Halle ansiedeln. Auch die jüdische Gemeinde Halle hatte Vorbehalte dagegen, dass von außen neue Familien hierher kommen. Und der Vater eben hat vor allem Sorgen um die Rückkehr seines Sohns oder beziehungsweise dessen Familienleben. Ja, und trotzdem klappt es dann.
Erinnere ich mich richtig, dass die Studierenden, die jüdischen Studierenden, die dann hier an der Uni Medizin studierten, quasi sich verpflichten mussten, nach dem Studium Halle wieder zu verlassen?
Genau, das war, also der Landesherr hat ein Verbot ausgesprochen, nach dem Studium hier zu bleiben.
In einem zweiten Brief, der direkt daran anschließt und ja auch familiär bzw. zeitlich an den ersten so ein bisschen anschließt, ist ein Brief zu hören, den der Liebhaber der Tochter des besagten Medizinstudenten, der da Krach mit seinem Vater hat, quasi den er ihr schreibt und von seinem Studium, auch ein Medizinstudium in Halle, berichtet.
Da liegen wieder so 100 Jahre dazwischen, also der Liebhaber der Tochter, ja.
Der junge Student Ludwig Börne schreibt an seine Vertraute Henriette Herz in Berlin folgenden Brief. Halle, den 23. September 1804. Sie sind so gut, liebe Mutter, und mehr kann ich Ihnen nicht sagen. Ich bin gestern von Dresden zurückgekommen, man gab mir Ihren zweiten Brief, der mir Tränen in die Augen brachte, wie es lange keiner tat. Ich sehe zum Voraus, ich werde Ihnen heute wenig schreiben können, denn mir fehlt die Stimmung, in der ich sein muss, wenn ich von mir selbst reden soll. Ich bin so verdrießlich, aus einer Götterwelt bin ich in die grause Wirklichkeit zurückgekehrt. Nein, nicht einmal kraus ist diese Wirklichkeit, so nackt steht sie da, so erbärmlich, dass man sie nicht einmal verwünschen kann. Ich denke, ein spaßhafter Satan hat, um dem Schöpfer seinen siebenten Tag zu parodieren, dieses Halle erschaffen. Denken Sie sich, die Frau eines Landmannes, die mit dem Himmel keift, dass er es nicht regnen lässt und ein Stück grobe, haltbare Hausleinwand dem besten Herzen vorzieht, da haben Sie Halle, wie es lebt und träumt. Eine solche Prosa, dass man rasend werden möchte, o Mutter. Das ist keine Stadt für mich. Ich komme mit vollem, warmen Herzen in mein Haus, noch froh der vergangenen Genüsse, und da schaut mir alles mit einer Bürgerlichkeit entgegen, dass ich weinen möchte vor Ärger.
Also ganz kurz zu dem Brief. Wie kam es zu der Auswahl? Also wie habt ihr euch dazu entschieden, diese beiden Briefe auch in der Tour mitzuverwenden?
Ja, man hört schon, also hier wird geschwankt zwischen einem Ort, wo man eine Entscheidung fürs Leben findet in einer Liebesbeziehung, hin zu einem Ort des Satans, also einem Ort, wo man im Vergleich zu diesem Berlin, wo man herkommt, nicht sein möchte. Und beides ist eben das Empfinden von jungen Menschen, von jungen jüdischen Studierenden, die hier in Halle wohnen.
Der letztere Brief von Ludwig Börne, den wir gerade gehört haben, darauf würde ich nochmal drauf eingehen. Ludwig Börne wird nämlich später Journalist und Literaturkritiker und lässt sich mit 32 Jahren evangelisch taufen. Er lässt sich außerdem von Judah Löw Baruch zu Karl Ludwig Börne umbenennen. Also auf der einen Seite finden sich selbsterklärend mehrheitlich jüdische Biografien in euren Touren. Andererseits finden sich aber auch immer wieder Biografien, die durch Konversionen, Einschnitte erleben. Wie seid ihr mit dieser Thematik in der Recherche und dann im Endeffekt auch in der Tour umgegangen?
Ich würde sagen, dass es ein fortwährendes Problem quasi ist, weil viele Personen halt von vornherein dieses Label jüdisch bekommen, noch heute, aber auch in der Geschichte. Und da spielt es eben überhaupt gar keine Rolle, welche Religionszugehörigkeit sie für sich selber gewählt haben, ob sie sich haben christlich taufen lassen oder nicht. Sie werden trotzdem weiterhin als jüdisch gelabelt, identifizieren sich so aber nicht.
Gerade auch im Nationalsozialismus ist es ja auch oft ein Thema gewesen, dass die Menschen, die eben vielleicht sich schon in ihrer Kindheit für das Christentum entschieden haben, dann eben trotzdem so gelabelt werden und dadurch quasi Verfolgung erfahren, wo sie selbst gar keine vermuten würden. Also sie sind eigentlich überhaupt nicht darauf eingestellt, dass sie irgendwie von neuen Gesetzgebungen oder wie auch immer irgendwie beeinflusst sein könnten.
In der zweiten Tour zum Beispiel gibt es eine Person, Peter Holländer, der erst erfährt, als er quasi von den Nazis verfolgt wird, dass er eben jüdische Wurzeln hat, und dem war das vorher nicht bewusst, und dieses Schicksal teilen sehr viele Menschen.
Jetzt sprecht ihr schon ein wichtiges Thema an, das auch in eurer Tour immer wieder zwangsweise auftaucht und auftauchen muss, auch weil es auch ein großer Teil der Geschichte, der jüdischen Geschichte in Halle ausmacht, und zwar die Maßnahmen der Nationalsozialisten, also das ja auch in der Geschichte der Universität sich widerspiegelt, also jüdische Hochschullehrer und Lehrerinnen wurden entlassen, und nicht zuletzt fand auch am 12. Mai 1933 die Bücherverbrennung statt vor dem Löwengebäude am Uniplatz. Wie habt ihr euch diesem schwierigen Thema aus einer jüdischen Perspektive genähert oder zu nähern versucht?
Also was mir da jetzt konkret zur Bücherverbrennung auch einfällt, das ist natürlich irgendwie unmittelbar auch mit jüdischen Menschen verbunden, insofern, dass eben auch vor allem Bücher von jüdischen AutorInnen verbrannt wurden.
Also auch hier sind wir ja wieder an einer Station, die sehr große Bögen schlägt. Also wir sind ja mit diesen beiden Tonstücken gestartet, die Gründung der Universität und eben die Repräsentanz jüdischer Studierender als eine große Erfolgsgeschichte und auch als eine Geschichte von geistiger Befruchtung da dann erzählt. Und ich glaube, gerade da eben bei der Universität zu bleiben und da intensiv drauf zu schauen, öffnet dann eben den Blick, dass die Universität Anfang des 20. Jahrhunderts eben lange kein sicherer Ort mehr war für Studierende und Lehrende, sondern dass Studierende und Professorinnen schon lange vorher angefeindet wurden dafür, dass sie eben jüdisch sind und auch ihre Arbeit dadurch diskreditiert wurde. Und mit den Nationalsozialisten erfährt es dann eben die ostentative Auslebung. Also man greift Studierende und Professorinnen offen an, verbrennt ihre Bücher, gibt ihnen zu verstehen, dass sie eigentlich hier keine Existenz mehr haben und vertreibt sie, oder sie können sich auch selber nur knapp dann in Sicherheit bringen. Also viele Lehrende kommen nicht mehr wieder von Reisen, viele Studierende müssen die Universität zwangsweise verlassen und können manchmal eben dann erst durch die Flucht eben nach Palästina.
Und ich denke, dass für Halle, wie auch in vielen anderen Städten, eben wichtig ist zu erwähnen, mit welchem Aktivismus die Personen an der Uni sich auch daran beteiligten, weil diese Bücherverbrennung war eben nicht nur einfach ein Befehl, der irgendwie von oben kam, sondern hier in Halle an der Universität wurden sogar auf die Liste der mit zu verbrennenden Werke noch weitere Werke ergänzt. Und es ist auch genau quasi bekannt, dass bei der Bücherverbrennung unzählige Studierende eben freiwillig teilnahmen. Bei der Entlassung von ProfessorInnen, Mitarbeitenden und Studierenden an der Uni ist zudem noch interessant, dass nicht nur Personen, die selber jüdisch waren, entlassen wurden oder als jüdisch gelabelt wurden, sondern später auch Personen, die mit jüdischen Personen verheiratet waren. Genau, und daraus ergibt sich insgesamt ein wirklich umfassender Kahlschlag des jüdischen Lebens an der Universität, schon zu Beginn der 30er Jahre.
Ja, ich würde gerne noch mit euch auf die zweite Tour zu sprechen kommen. Sie nennt sich Biografien zwischen Reileck und Saale. Und besonders eindrücklich empfand ich die zweite Station an der Grundschule am Neumarkt. Da erfährt man von der Biografie Manfred Katz. Und er erzählt, wie er als kleiner Junge Spaziergänge um die Pauluskirche unternimmt. Er erzählt von Ferien in Binz und Heringsdorf, vom ersten Schwimmunterricht im Stadtpark, vom Schlittschlurfen auf der Halleschen Ziegewiese. Und so fand ich mich dort an der Schule und höre sozusagen auch, wie er natürlich von Ausgrenzung spricht, wie ehemalige Mitschüler ihn beschimpft haben, ausgegrenzt haben. Heute würde man gemobbt sagen. Ich stand da und genau in dem Moment fand die große Pause statt und ich fand mich sozusagen da wieder in der Szene, wie Kinder spielen, lachen, gemeinsam eben ihre Freizeit verbringen. Hattet ihr diesen ja doch recht eindrücklichen Effekt in der Konzeption eurer beiden Touren schon so klar vor Augen, oder war das eher ein ja, organischer Prozess, an dessen Ende ihr selbst davon vielleicht überrascht wart, mit welchen ja doch vergleichsweise einfachen Tools sich ja sowas erlebbar machen lässt?
Ich glaube, wir wollten mit beiden Touren eben dafür sorgen, dass die Menschen sich wirklich auf den Weg machen, durch Halle laufen und sich die Geschichte und Gegenwart jüdischen Lebens angucken. Und bei dem Brief mit Manfred Katz, als wir den entdeckt haben, waren wir alle sofort begeistert, weil er ja eben quasi sehr, sehr grafisch, sehr bildlich eben seine Kindheit hier in Halle schildert. Und ich glaube, das berührt eigentlich jeden, der auch nur ein bisschen länger hier in Halle wohnt, weil man diese Orte, die er aufzählt, alle kennt und die für ihn ja auch mit großen Emotionen besetzt sind und für viele HallenserInnen eben auch. Und ich denke, dadurch entsteht diese Atmosphäre und das Berührende von ganz alleine. Also das haben wir jetzt nicht groß orchestriert. Wir schicken die Leute auch nicht nur zur großen Pause dahin. Sowas entsteht einfach.
Ja, Shania, du hattest das ja schon angesprochen. Die Tour führt natürlich über auch bekannte Orte für HallenserInnen. Gleich zu Beginn stellt ihr zwei recht grundsätzliche Fragen zur Shoah, das Datum der Novemberpogrome beispielsweise und eine Begriffsklärung. Und dann kommt man natürlich auch an ja, bekannten Orten in Halle vorbei oder sozusagen alteingesessenen bekannten Orten, zum Beispiel der Villa Mamlock oder der Villa Lehmann. Die Frage, die sich mir sozusagen bei der Tour stellte, ist, ja, welche Zielgruppe die beiden Touren, aber besonders jetzt die zweite, ausgerichtet ist, auf eher Leute, die Stadt schon genauer kennen und sozusagen ihnen eventuell der jüdische Kontext der Orte fehlt, oder auf SchülerInnen sozusagen als Einstieg in den Themenblock von Shoah. Wie habt ihr euch das bei der Konzeption gedacht?
Wir wollen mit den beiden Touren eigentlich alle Menschen ansprechen. Vor allem Menschen, die in Halle wohnen, aber natürlich auch Leute, die Halle besuchen. Und bei der zweiten Tour ist das Besondere, dass wir eben nach der ersten Tour uns gefragt haben, quasi, was gibt's noch? Also wir haben nicht daran gezweifelt, dass es möglich ist, noch weitere Touren zu erstellen, aber es war nicht sofort eine Idee da, wo das jetzt sein kann. Und dann kam jemand auf die Idee, dass es ja schön ist, eine Route, ein Viertel auszuwählen, wo man gerne spazieren geht. Und da ist uns dann eben sofort das Mühlwegviertel eingefallen. Der Zeitgeschichten e.V. konnte dann eben auch gleich das Hintergrundwissen quasi liefern, dass dort viele Orte sind, die wir verbauen könnten. Und so ist eigentlich dann die zweite Tour entstanden, weil wir hoffen, wenn die Tour quasi auch gleichzeitig zum Spazierengehen einlädt und auch durch eine schöne Szenerie läuft, dass dann mehr Leute die Tour machen. Wir versuchen aber auch ganz gezielt immer junge Leute dazu zu motivieren, die Tour zu machen, indem wir eben mit Schulen arbeiten, an Schulen Führungen anbieten und so weiter. Aber grundsätzlich wollen wir alle Menschen einladen, diese Touren zu machen.
Das Spazierengehen beschreibt das ganz gut, denn die Tour führt einen weiter durch Giebichenstein und zwar durch Straßen mit wunderschönen Altbauten und Stadtvillen. Und als Student, glaube ich, ist man hier im Sommer recht oft und so kommt man eben auch weiter in die Lafontaine-Straße 10. Und hier erfährt man vom Schicksal des Ehepaars Elisabeth und Richard Hesse. Und das ist doch eine sehr schwer fassbare Geschichte von Verrat und Tragik, die eben nicht mal nach den Grauen der NS-Schreckensherrschaft enden sollte. Die Geschichte zwischen dem Ehepaar Elisabeth und Richard Hesse ist allerdings auch eine Geschichte bedingungsloser Liebe. Und hier wollen wir einmal in den Kurzfilm reinschauen, den ihr in der zweiten Tour verlinkt habt.
Am 7. September 1984 hing der Geruch von Gas in der Erdgeschosswohnung der Lafontaine-Straße 10 in Halle an der Saale. Die Türen waren verschlossen, die Schlüssellöcher verstopft. Richard Hesse beendete sein Leben. Ein Leben voller Unrecht, Verlust und Angst. Aber auch ein Leben gezeichnet von Mut, tiefer Liebe und Hoffnung. Bis zuletzt musste er für seine Freiheit kämpfen. Das ist seine Geschichte.
Dieser Film wurde produziert von Daniela Schulze, Alissa Sonntag und Lisa Osowski, Studierenden der Uni Halle. Den kompletten Film findet ihr in den Shownotes bei unserem Podcast.
Der Teil, der durch das Mühlwegviertel führt, dann so ein bisschen immer wieder durchzieht, dieser rote Faden, ist, dass keine der Geschichten erst 1933 anfängt und auch keine der Geschichten 1945 endet, sondern viele, viele Zeitschritte hat, die wir erzählen von einzelnen Biografien und auch viele Geschichten hat, die wir danach noch versuchen zu erzählen. Also die Verfolgung dann in der sowjetischen Besatzungszone von Menschen wie Richard Hesse, die eben schon allein im Verdacht standen, kollaboriert zu haben, ob ihrer eigenen Verfolgungsgeschichte und diesem denkbar knappen Überleben.
Jetzt hatten wir es mit den beiden Stationen zu den Biografien von Manfred Katz und Richard und Elisabeth Hesse mit doch sehr eindrücklichen, emotionalen Stationen zu tun. Habt ihr denn sozusagen über beide Touren persönlich eine Station, bei der ihr sagt, oder eine Biografie, bei der ihr sagt, dass die für euch die eindrucksvollste sein könnte?
Die eindrucksvollste? Hoi! Also, wenn ich sage, die wir von uns mit unseren Stationen gearbeitet haben, da war ja so ein Prozess zwischen, wir haben uns Gedanken gemacht, welche Biografien überhaupt zu so einer Tour sich zusammenfinden können und dann diesen Schritt, wer möchte mit welcher Tour arbeiten? Also ich glaube, darüber hat schon so ein Prozess der Eindrücklichkeit dann eingesetzt bei jedem von uns, dass wir uns so über diese Ausarbeitung, also dann, man geht so die Schritte, man sucht sich ein Bild dazu zusammen und versucht das dann eben auch zu erzählen auf sehr wenig Platz. Und das erfordert ja sehr viel Auseinandersetzung damit, wie man was dann auch da zusammenbringt. Ja, ich glaube, das ging für uns an jeder Station dann so ein bisschen so, dass das dann immer sehr stark reingezogen hat. Und an irgendeinem Punkt war dann, glaube ich, das Eindrucksvolle, dass dann eben zwischen Stationen auch so Verbindungen entstehen, also dass sich auch Biografien dann treffen, Ähnlichkeiten haben, auf die man auf einmal zu sprechen kommt und sich sozusagen auch die historischen Protagonisten auch natürlich einfach verhalten haben zueinander.
Wir haben die einzelnen Stationen in Einzelarbeit beziehungsweise so ein, ich sag mal, Zweierarbeit erarbeitet und dadurch wurde man halt zur Expertin für die jeweilige Station, die man übernommen hat. Und mir geht es auf jeden Fall so, ich kann mich dadurch irgendwie auch am meisten sozusagen identifizieren mit den Stationen, die ich selber ausgearbeitet habe, weil ich da eben mehrere Stunden mit diesen Themen verbracht habe. Ich hatte bei der ersten Tour, habe ich mich vor allem um den Jerusalemer Platz und die ehemalige Synagoge dort gekümmert. Das haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen. Viele wissen das gar nicht. Dort stand mal eine sehr prachtvolle Synagoge und das trifft mich einfach bis heute, dass sie dort nicht mehr steht, weil die schon alleine von der Fassade halt unglaublich eindrücklich gewesen sein muss. Und ich fühle mich dadurch auch irgendwie ja, ein bisschen verbunden mit diesem Platz und dieser Geschichte dort, einfach weil ich sie selber ausgearbeitet habe. Und in der zweiten Tour habe ich mich mit einer Biografie, also mit mehreren Biografien beschäftigt, aber halt an einer Station, namentlich Jedida Geminder und Frieda Riesel, die beide dort eben einen Stolperstein haben. Und was so interessant ist an dieser Familie, ist eben, dass zwei Personen aus der Familie durch Schindlers Liste gerettet werden. Und das hat mich unglaublich überrascht, weil Schindlers Liste habe ich unzählige Male geguckt. Ich kenne die Geschichte sehr gut. Viele Menschen kennen diese Geschichte. Das ist eigentlich so einer der großen Filme, die man sich anschaut, wenn man etwas über Nationalsozialismus erfahren möchte. Und dass diese Liste eben Bezüge nach Halle hat, hat mich unglaublich überrascht. Und das war an vielen Stationen so, dass man anknüpfen konnte an Dinge, die man im Geschichtsunterricht hatte, an Personen, die man kennt. Wir haben vorhin auch Henriette Herz erwähnt, die hatte ich zum Beispiel in der Schule, im Deutschunterricht haben wir darüber geredet. Und diese persönlichen Anknüpfungspunkte machen das dann so besonders. Und das hat Lorenz schon ein bisschen erwähnt, aber es ist dann, weil man so im Tunnelblick bei seiner Station ist, aber gleichzeitig unglaublich spannend, dann von den anderen zu hören, weil man ist plötzlich so, ah, stimmt, die anderen haben ja auch so eine, ja, ich sag mal, Riesengeschichte, Riesenwelt da entdeckt bei ihrer Arbeit und dann entdeckt man eben Zusammenhänge und dann entsteht plötzlich eine Tour, die einen roten Faden hat, obwohl alle alleine an ihrer Station gearbeitet haben.
Ja, eure beiden Touren und eure generelle Arbeit wurden auch über die Stadthalle hinaus wahrgenommen. Ihr habt 2022 den neu geschaffenen Ehrenamtspreis für jüdisches Leben des Bundesinnenministeriums bekommen. Vielleicht neben diesem Preis, was war denn das schönste Feedback, das ihr im Rahmen eurer Arbeit bekommen habt, eventuell von Schulklassen oder von NutzerInnen eurer Tours?
Da habe ich eine sehr schöne Geschichte zu, weil gerade diesen Mittwoch hatte ich, glaube ich, meine schönste Begegnung durch diese Tour, weil ich habe mich mit einer Person unterhalten und habe dann plötzlich gesehen, dass der Flyer von unserem Projekt auf seinem Schreibtisch liegt und habe dann gesagt, oh, was ist denn das für ein Flyer? Habe so getan, als würde ich das nicht kennen und dann fing er ganz überschwänglich an zu erzählen, was für ein tolles Projekt das ist und er ist so begeistert davon, er beschäftigt sich schon so lange mit jüdischer Geschichte und kann jetzt auch was in Halle erfahren und das hat mich halt total gefreut und was mich am meisten gefreut hat, war, dass er dann gesagt hat, dass er bisher noch nicht bei einer geführten Tour von uns war, weil es ihm wichtig ist, uns bezahlen zu können, also uns dann Geld zu geben für die Arbeit, die wir leisten und dass das gerade einfach bei ihm nicht drin ist, weil er knapp bei Kasse ist. Das hat mich unglaublich beeindruckt, weil, naja, wir machen das alles ehrenamtlich und kriegen dafür jetzt eigentlich normalerweise kein Geld und ich fand es einfach so schön, dass ihm das wichtig ist, ja, was zurückzugeben. Ich habe ihm dann aber auch versichert, dass er das nicht machen muss und das hat mich einfach unglaublich gefreut und das ist eben auch das Schöne, immer wieder auf Leute zu treffen, die das Projekt schon kennen und ja, sich dann total freuen, wenn man sich zu erkennen gibt, dass man zum Projekt gehört.
Ich glaube, was ich auch immer wieder toll finde und was man auch bei den Führungen, die wir letztendlich durchführen, merkt, ist, dass die Leute total interessiert sind an der Geschichte und ich finde, das kann man leicht vergessen, gerade weil wir hier irgendwie im Osten sind und gerade speziell Halle irgendwie ist ja auch belastet durch den Anschlag, aber ich finde, man merkt einfach immer wieder, dass die große Mehrheit der Menschen einfach tolerant eingestellt ist und sich für eben auch für jüdische Geschichte in Halle sehr interessiert und dass sie eben mit Freude irgendwie zu unseren Veranstaltungen kommen und ja, gerne dazulernen und das finde ich immer sehr berührend irgendwie.
Ihr macht auch Veranstaltungen bzw. bietet geführte Touren an. Was ist denn da demnächst an Veranstaltungen geplant und wie kann man sich darüber informieren?
Also informieren kann man sich generell immer über Instagram auf jeden Fall bei uns. Also ich kann nochmal sagen, wir heißen Jüdisches Leben Halle. Genau, da posten wir über Veranstaltungen, die so kommen. Und seit neuestem haben wir auch einen Newsletter, für den man sich sehr gerne eintragen kann bei uns.
Die nächsten Sachen, die so anstehen, sind noch sehr inoffiziell. Also das ist jetzt hier wirklich ein richtig großer Sneak Peek. Aber wir planen gerade die nächsten Kinoveranstaltungen. Wir wollen eine Filmdoku zeigen über Batsheva Dagan, eine Zeitzeugin, die viel mit der Landeszentrale für politische Bildung in Magdeburg zusammengearbeitet hat. Und in dieser Filmdoku reist sie mit einer Gruppe von Schülerinnen und Schülern, eine davon war ich, nach Auschwitz und erzählt ihnen eben dort ihre Geschichte. Den wollen wir hier zeigen und dann ins Gespräch kommen mit den jungen Personen, die bei diesem Film mitgewirkt haben. Genau, die zweite Sache, die gerade ganz groß in der Planung ist, auch noch sehr inoffiziell ist, ist, dass wir eine Gedenkstättenfahrt machen wollen mit unserer Gruppe und eben noch anderen jungen Menschen ermöglichen wollen, mit uns mitzukommen. Die Fahrt soll eine Woche dauern und wir fahren nach Lodz in Polen und schauen uns dort die Geschichte des ehemaligen Ghettos Litzmannstadt und des ehemaligen Vernichtungslagers Kulmhof an.
Wenn jetzt Menschen hier zuhören, die auch Lust haben, mehr zur jüdischer Geschichte in Halle zu erfahren und das auch selber mit zu recherchieren, also über die Türen hinaus irgendwie auch aktiv zu werden in dem Aufarbeitungsprozess, ist das ein offenes Projekt? Kann man noch mitmachen? Sucht ihr vielleicht manchmal Menschen?
Ja, immer. Wir freuen uns über jeden, der mitmacht. Wir haben so viele Ideen und so viel zu tun, dass wir immer Unterstützung brauchen und uns immer freuen, wenn jemand neu dazukommt. Es ist zu jedem Zeitpunkt möglich, bei uns einzusteigen und auch da am besten unsere Mailadresse raussuchen oder einfach in unsere Insta-DMs sliden.
Und was vielleicht auch noch interessant ist, wir merken auch gerade, dass wir mehr Menschen werden und ja, wir suchen eben auch aktiv neue Leute. Deswegen wollen wir auch so ein bisschen eine kleine Umstrukturierung unserer Struktur vornehmen. Das heißt, auch wenn jemand jetzt nur Interesse an einem Aspekt der Projektarbeit hat, wird es gut möglich sein, weil wir eben auch vorhaben, uns so ein bisschen in Arbeitsgruppen aufzuteilen. Also es ist sehr niedrigschwellig. Leute können das machen, worauf sie Lust haben, können neue Ideen mit reinbringen. Also wir sind da sehr offen für neuen Input und für neue Menschen, die Interesse haben.
Genau, es ist auch möglich, nur für einen gewissen Zeitraum bei uns mitzumachen und dann zum Beispiel nur eine Veranstaltung zu organisieren, wenn man jetzt sagt, oh, ich habe richtig Lust, eine Kinoveranstaltung zu organisieren. Und natürlich kann man auch immer mit Ideen an uns rantreten. Also wir sind sehr offen, auch Workshops und Führungen und allerhand Veranstaltungen zu organisieren und mitzugestalten.
Ja, zu Ende unseres Podcasts, unserer ersten Folge, unserer Premiere, möchten wir eine Rubrik einleiten, und zwar einen Medientipp.
Der Adrabar Medientipp.
Ich habe gehört, ihr habt uns auch einen Medientipp mitgebracht, den ihr uns und unseren HörerInnen ans Herz legen möchtet. Welcher wäre das?
Das ist das Buch Hier wohnte Stolpersteine in Halle an der Saale. Das ist eine Publikation des Zeitgeschichten e.V. und darin sind eben alle Stolperstein-Biografien der Stadt aufgelistet. Es gibt so zudem noch einen allgemeinen historischen Kontext, der das ein bisschen einleitet, umrahmt und so weiter. Und ich habe das ausgewählt, weil wir mit diesem Buch ganz, ganz viel recherchiert haben. Und es ist eben schön, diese ganzen Biografien so zusammengefasst in der Hand zu haben. Es lohnt sich da eben auch einfach mal kreuz und quer reinzuschmökern, aber eben auch zu schauen, welche Biografien vielleicht mit dem eigenen Quartier zusammenhängen. Und das Buch kann man beim Zeitgeschichten e.V. erwerben. Aber das Gute ist auch, dass alle Stolperstein-Biografien auf der Website des Zeitgeschichten e.V. abrufbar sind. Und da sind sie eben auch auf dem aktuellsten Stand, weil das ist der Nachteil am Buch. Das hat das eben festgehalten, 2021.
Vielen Dank. Auch diesen Link packen wir euch nochmal in die Shownotes, damit ihr da genauer nachschauen könnt. Herzlichen Dank, dass ihr hier dabei wart bei unserer allerersten Folge. Viel Erfolg bei eurer weiteren Arbeit. Wir sind auch persönlich sehr gespannt drauf, was noch kommt. Und vielleicht bis ganz bald bei eurer nächsten Veranstaltung.
Vielen Dank. Danke für die Einladung.
Das war Adrabar, der Podcast des Seminars für Judaistik, jüdische Studien der Uni Halle. Ihr hört uns mehr oder weniger monatlich bei allen gängigen Podcast-Anbietern, auf YouTube sowie auf Radio Korax 95.9 und bei freie-radios.net. Redaktion und Moderation Julius und Theresa. Titelmelodie FM Pause. Für Anregungen und Feedback findet ihr uns auf Instagram @judaistik_halle oder schreibt einfach eine Mail an social.judaistik.halle@gmail.com. Eine Kooperation von Radio Korax und dem Seminar für Judaistik, jüdische Studien der Uni Halle.